Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die Sendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache im Studio mit Markéta Kachlíková. Wir haben für Sie heute das folgende Programm vorbereitet. Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine pocht die NATO derzeit darauf, dass die Mitgliedstaaten 2% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investieren. Wie stellt sich Tschechien zu dieser Forderung? Das erfahren Sie gleich in unserem Tagesecho. Der Ort hatte einst den Namen Fugau und war die am nördlichsten gelegene Gemeinde in Tschechien. Bis 1945 gab es dort über 140 Häuser mit rund 800 zum Großteil deutschsprachigen Bewohnern. 1960 verschwand das Dorf gänzlich von der Landkarte. Eine Initiative sucht derzeit nach Zeitzeugen, die sich an Fugau erinnern. Einzelheiten dazu gibt es in unserem zweiten Beitrag. Um in Anschluss daran bringen wir ein Porträt des sogenannten tschechischen Champollion, also des tschechischen Sprachwissenschaftlers und Altorientalisten Bedřich Hrozný, der 1915 chetitische Keilschrift entziffert hat. Bleiben Sie also dran. Nun aber gebe ich erst einmal ab an Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Der tschechische Premier Petr Fiala hat am Donnerstag den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in Prag empfangen. Zunächst besuchten beide den Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Ring. Im Regierungsamt finden nun Verhandlungen zur Zusammenarbeit im Energiesektor, zum Ausbau der Zugverbindungen oder zu grenzüberschreitenden Kooperationen statt. Der Agentur dpa zufolge will Söder mit Fiala vor allem die gemeinsame Nutzung der in Tschechien hergestellten Atomenergie besprechen. Wie die Presseagentur CTK zudem berichtet, steht Söder dafür im heimatlichen Bayern in der Kritik. Laut den Agenturmeldungen soll es nach Vorstellungen der bayerischen Seite zum Abschluss der Gespräche am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung zum Thema geben. Am Donnerstagmorgen sind die höchsten Staatsvertreter Tschechiens zu Beratungen bei Präsident Petr Pavel zusammengekommen. Neben Premier Petr Fiala und den beiden Parlamentschefs Miloš Vystrčil und Markéta Pekarová Adamová war auch Außenminister Jan Lipavský anwesend. Zuletzt hatte es eine solche Besprechung im Juli gegeben. Diesmal standen der Krieg in der Ukraine sowie die Konflikte in Syrien und im Libanon im Mittelpunkt der Gespräche. Staatsoberhaupt Pavel würdigte bei der anschließenden Pressekonferenz die gute Koordination der außenpolitischen Aktivitäten, durch die Tschechien nach innen und nach außen mit einer Stimme spreche. Mit Blick auf den Amtsantritt Donald Trumps sagte Pavel außerdem, die USA seien ein unersetzlicher Akteur und gute Beziehungen liegen weiter im Interesse Tschechiens und der EU. Die deutsche Regierung hat am Mittwoch die Unterzeichnung eines neuen Grenzvertrags mit Tschechien genehmigt. Wie das tschechische Außenministerium der Presseagentur CTK mitteilt, bestimmt das Dokument vor allem die Verwaltung und die Festlegung der gemeinsamen Staatsgrenze und dies im technischen Sinne. Vereinfacht ausgedrückt gehe es um die Digitalisierung und die Nutzung eines Koordinatensystems, heißt es aus Prag. Auch ein Ministeriumssprecher aus Berlin betonte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass sich die Grenze durch den neuen Vertrag um keinen Millimeter verändere. Nach Angaben des Deutschen Statistikamtes misst sie 817 Kilometer und ist damit genauso lang wie Deutschlands Grenze zu Österreich. Präsident Petr Pavel hat am Donnerstag ein neues Mitglied des tschechischen Verfassungsgerichts ernannt. Wie zuvor vom Senat genehmigt, wird Dieter Řepková nun die Funktion antreten. Bisher war sie im Kreisgericht in Brünn tätig. Im 15-köpfigen Senat des Verfassungsgerichts nimmt Řepková den Sitz ihres Vorgängers David Uhlíš ein, dessen Amtszeit am Dienstag abgelaufen ist. Die Fußballer von Sparta Prag haben am sechsten Spieltag der Champions League bei Feyenoord Amsterdam eine 2:4 Niederlage einstecken müssen. Damit sinken die Chancen der Prager auf den Aufstieg in die Playoff-Runde weiter. In der Tabelle steht Sparta mit 4 Punkten aktuell an 28. Stelle. Weiter kommen nur die 24 besten Teams. Um den Aufstieg doch noch zu schaffen, müssten die Prager die beiden noch ausstehenden Spiele gegen Inter Mailand und Bayer Leverkusen gewinnen. Diese finden im Januar statt. Und zum Schluss noch die Wettervorhersage. Am Freitag ist es in Tschechien zunächst bewölkt mit vereinzeltem Nebel, der auch überfrieren kann. Im Tagesverlauf klart es vor allem in den Gebirgsregionen auf. An der Grenze von Böhmen und Mähren kann es auch leicht schneien. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen minus 1 bis plus 3 Grad Celsius, in Höhenlagen ab 1000 Metern nur minus 4 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Daniela Honigmann. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine pocht die NATO derzeit darauf, dass die Mitgliedstaaten 2% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investieren. Tschechien hat für dieses und auch für das kommende Jahr angekündigt, dieses Ziel zu erreichen. Doch die geplante Investitionssumme setzt sich nicht nur aus der Finanzierung des Verteidigungsministeriums und damit der Armee zusammen. Angerechnet werden auch scheinbar abwegige Posten. Das wirft Fragen auf. Ferdinand Hauser berichtet.
Der Staatshaushalt für das kommende Jahr liegt derzeit Präsident Petr Pavel zur Unterschrift vor. Tschechien verpflichtet sich mit dem Gesetz auch, 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren oder in absoluten Zahlen 161 Milliarden Kronen. So will man den Anforderungen der NATO nachkommen. Doch das Problem: Das Verteidigungsministerium soll laut dem Etat für 2025 nur mit 154 Milliarden Kronen haushalten. Das sind zwar 3 Milliarden Kronen mehr als im laufenden Jahr und sogar 43 Milliarden Kronen mehr als 2023. Das 2%-Ziel kann dadurch aber weiterhin nicht erreicht werden. Doch was nicht passt, das wird passend gemacht. So wird der Verteidigungsetat durch Gelder, die in andere Ressorts und Behörden gehen, aufgestockt, um die geforderte Summe zu erreichen. Von der Präsidialkanzlei etwa werden 60 Millionen Kronen in den Verteidigungsetat eingerechnet, die für eine bessere Absicherung der Prager Burg vorgesehen sind. Das Außenministerium kalkuliert Kosten mit ein, die durch die tschechische Mitgliedschaft in der NATO entstehen. Und auch das Innenministerium beteiligt sich an der Kritikern zufolge künstlichen Aufstockung des Verteidigungsetats. Der Sprecher des Innenministeriums, Ondřej Kratoška, sagt:
Die Summe wird etwa für den Verbindungsoffizier der Feuerwehr bei der NATO eingesetzt und für die Modernisierung des Schießplatzes in Božičany, auf dem auch die Spezialeinheit für Terrorismusbekämpfung der Polizei übt. Außerdem investieren wir in Drohnenabwehrsysteme.
Zudem rechnet man die laufenden Kosten für ein System zur Übermittlung geheimer Informationen, das von der Staatsführung verwendet wird, in das 2%-Ziel mit ein. Hinzugezählt werden auch die gesamten Ressourcen für das Nationale Sicherheitsamt, das Nationale Amt für Cyber- und Informationssicherheit sowie für die staatliche Materialverwaltung. Und genau das bemängeln Kritiker, da diese Behörden nicht einzig und allein militärischen Zwecken dienten. Die NATO könnte deshalb nicht alle aufgezählten Ausgaben als Investitionen in die Verteidigung anerkennen, so die skeptischen Beobachter. Auch Verteidigungsministerin Jana Černochová räumte im November ein:
In den Verteidigungsausgaben findet sich einige Posten, von denen wir wissen, dass sie nicht akzeptiert werden. Darauf haben wir vorab hingewiesen. Ich hoffe, dass das Finanzministerium, die anderen Ressorts und die Regierung daraus lernen. Sie müssen einsehen, dass es keinen Sinn macht, Summen aufzuführen, die abgelehnt werden, die somit Pseudo-Verteidigungsausgaben sind.
Sollte Tschechien sein Verteidigungsziel nicht erreichen, drohen zwar keine Sanktionen der NATO. Das Land könnte aber an Reputation einbüßen und als wenig zuverlässiger Bündnispartner wahrgenommen werden, warnt Jakub Landowski. Er war bis vor kurzem Tschechiens ständiger Vertreter im Nordatlantikrat.
Diese Geldmittel und politische Mut sind derzeit wichtig, da die US-amerikanische Administration nur darauf Wert legen wird, welches Land genug bezahlt und welches nicht. Wir befinden uns in einer Region, in der fast alle das Ziel erfüllen. Der Sinn der transatlantischen Beziehungen ist aber nicht, dass wir kreative Buchhalter sind. Wir sollten uns stattdessen durch Fairplay auszeichnen.
Byli zodpovědní hráči. Das Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts hatte die NATO erstmals 2014 ausgesprochen. Bis 2024 sollten alle Mitgliedstaaten die Marke erreichen, hieß es damals. Erhöht werden die Ausgaben derzeit in vielen Ländern auch mit Blick in die USA, wo Donald Trump im Januar ins Amt des Staatspräsidenten eingeführt wird. Im Wahlkampf hatte er verlautbaren lassen, dass sein Land den NATO-Staaten im Falle eines Angriffes durch Russland nicht zu Hilfe eilen werde, sollten die Bündnispartner nicht ausreichend viel in die Verteidigung investieren. Tschechien ist 1999 der NATO beigetreten und erreichte in den Anfangsjahren fast immer Verteidigungsausgaben von 2%. Ab 2005 brach der Anteil jedoch ein. Vergangenes Jahr lag der Anteil am Bruttoinlandsprodukt nur bei 1,37%. Ob das 2%-Ziel 2024 erreicht wurde, wird in der ersten Hälfte des kommenden Jahres feststehen.
Ferdinand Hauser hat berichtet. Bis 1945 standen in Vukov, auf Deutsch Vugau, über 140 Häuser. 1960 verschwand das nordböhmische Dorf gänzlich von der Landkarte. Eine Initiative sucht derzeit nach Zeitzeugen, die sich an die Gemeinde erinnern. Martina Schneibergowa hat sich informiert.
Svetlo Profukov, zu Deutsch etwa Licht für Vugau, heißt die Initiative, die vorhat, mit einigen Veranstaltungen an das verschwundene Dorf zu erinnern. Die Ortschaft befand sich im Vugauer Zipfel im Norden des böhmischen Niederlandes nahe der Grenze zu Sachsen. Gabriela Jerzabkova arbeitet im Denkmalschutzinstitut in Ústí nad Labem. Sie habe Svetlo Profukov mit 4 Freundinnen begründet, erzählt sie gegenüber Radio Prag International.
Wir möchten im nächsten Jahr ein Happening in Vukov organisieren, um daran zu erinnern, dass das Dorf vor 65 Jahren von den Landkarten gelöscht worden ist. Zu dieser Veranstaltung, die wir für September 2025 planen, möchten wir alle einladen. Zudem wollen wir uns an der Zusammenstellung einer Ausstellung über Vukov beteiligen. Deshalb suchen wir nach Zeitzeugen, deren Erinnerungen an das Dorf und seinen Untergang wir aufzeichnen möchten.
Aus den Archivmaterialien gehe hervor, dass 1945 in Vukov laut Jerzabkova 145 Häuser gestanden hätten und dort rund 800 Menschen lebten. Zudem gab es dort eine deutsche und eine tschechische Schule, ein Post- und ein Zollamt sowie die Sankt-Wenzel-Kirche, die 1788 erbaut wurde.
»68 Männer aus Vukov kehrten nicht aus dem Krieg zurück. Die deutschsprachigen Bewohner waren nach dem Kriegsende gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.« Danach gab es 1945 im Dorf 103 Häuser, die unbewohnt waren. Die örtliche Verwaltungskommission meldete damals den Zentralbehörden, es werde keine Neubesiedlung des Ortes durchgeführt. Später wurden über 50 Gebäude in Vukov abgerissen. In der Zeit gab es in der Gemeinde fast keine Menschen mehr. 1960 wurden die Wenzelskirche und die Schule in die Luft gesprengt.
Das Gebiet von Vukov gehört derzeit zur Stadt Schluknow. Deren Verwaltung bemüht sich, den Worten von Gabriela Jerzabkova zufolge, das Andenken an das Dorf aufrechtzuerhalten. An der Stelle, wo früher die Kirche stand, wurde ein Holzkreuz platziert. Für die geplante Ausstellung über Vukov möchte die Initiative von Gabriela Jerzabkova auch Gegenstände zusammentragen, die mit der Gemeinde zusammenhängen.
Wir wollen etwa versuchen, Fotos von Zeitzeugen auszuleihen, die in der Ausstellung gezeigt werden könnten. Gern würden wir auch einige der Familien in der Schau vorstellen, denn diese soll nicht nur eine Präsentation von Daten und historischen Fakten sein.
Eines der Exponate könnte die Weihnachtskrippe von Vukov sein, die inzwischen gefunden worden sei, merkt die Expertin an.
Die Weihnachtskrippe wird derzeit in Warnsdorf aufbewahrt. Ich habe sie bereits in der dortigen Kirche gesehen. In der geplanten Ausstellung würden wir sie gern zeigen.
Musik. Die Initiative Svetlo Profukov, auf Deutsch Licht für Fugau, sucht nach Zeitzeugen, die ihre Erinnerungen an das verschwundene Dorf Fukow nahe Schluknow teilen möchten. Menschen, die in Fukow gelebt haben oder sich daran erinnern, wie das Dorf allmählich aufhörte zu existieren, können sich an die Mailadresse sanikla@fukow.gmail.com oder die Telefonnummer 732-745-571 wenden. Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Brach International. In unserem Programm geht es weiter. Seinerzeit nannte man ihn den tschechischen Champollion, in Anlehnung an den berühmten Franzosen, der Anfang der 1820er Jahre durch die Entzifferung der hieroglyphischen Schrift in die Geschichte eingegangen war. Der tschechische Sprachwissenschaftler und Altorientalist Bedřich Hrozný publizierte etwa 100 Jahre später in Berlin die Erkenntnisse seiner Erforschung auf dem Gebiet der chetitischen Keilschrift. Mit seiner Verkündung, die älteste indoeuropäische Sprache entziffert zu haben, überraschte er die Welt der Wissenschaft. Es dauerte mehrere Jahre, bis anerkannt wurde, dass Hrozný die Tür zu einer Kultur aufgestoßen hatte, in der auch die Wurzeln der modernen Nationen Europas liegen. Der Sprachwissenschaftler starb in Prag am 12.12.1952. Hören Sie nun ein Porträt des Forschers. Der Beitrag von und mit Jitka Mladková wurde 2015 erstmals ausgestrahlt.
Bedřich Hrozný wurde 1879 im mittelböhmischen Lisanadlabem als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Nach dem Abitur am Realgymnasium ging er 1897 nach Wien. Nach einem Semester an der evangelischen theologischen Fakultät wechselte er auf die philosophische Fakultät, um altorientalische Sprachen zu studieren. Er lernte Assyrisch, Aramäisch, Äthiopisch, Sumerisch und Sanskrit. Im Studienjahr 1901 und 1902 erhielt er ein Stipendium für die Assyriologie in Berlin und London. 1905 habilitierte er an der Wiener Universität und führte dort den neuen Studiengang Keilschrift ein. 1906 veranstaltete die Deutsche Orientgesellschaft eine archäologische Expedition in das Gebiet der heutigen Türkei, geleitet vom renommierten Assyriologen und Sprachwissenschaftler Hugo Winkler. In den Ruinen der Hethiter-Hauptstadt Hattuscha wurden damals rund 1300 Tontafelfragmente mit Keilschriften in akkadischer Sprache geborgen. Bis 1912 summierte sich die Zahl der Fragmente dank weiterer Ausgrabungskampagnen auf etwa 10.000. Der Großteil davon blieb im Museum von Konstantinopel zurück. Die Auswertung dieser Funde stoppte allerdings, als Hugo Winkler schwer erkrankte und dann 1913 starb. Bedřich Hrozný bekundete darauf großes Interesse daran, die Tontafeln weiter zu untersuchen. Pavel Onderka ist Ägyptologe beim Prager Nationalmuseum.
V roce 1914 byl Hrozný oficiálně německou orientální společností pověřen.
Im April 1914 wurde Hrozný offiziell von der Deutschen Orientgesellschaft nach Konstantinopel entsandt, um die dort befindlichen Tontafelfragmente zu sichten und sich mit der Erforschung der Texte zu befassen. Zum Auftrag gehörte auch ihre Veröffentlichung. Schon im Herbst 1915 gab Hrozný bekannt, die Sprache der Hethiter entziffert zu haben.
S přednáškou, tedy ve které prezentuje své rozluštění jazyka Chetitů.
Der Erste Weltkrieg war da bereits ausgebrochen und Hrozný wurde sogar aus Konstantinopel zurückbeordert und zum Militärdienst eingezogen. Wegen starker Kurzsichtigkeit musste er aber nicht an die Front. Stattdessen war er als Schreiber in einem Militärlager in Wien eingesetzt und konnte sich daneben weiter seinen Studien widmen. Als Konstantinopel hatte er die Abschriften vieler Texte mitgebracht. Am 24. November 1915 hielt Betsy Hrozny einen Vortrag bei der Deutschen Orientgesellschaft in Berlin mit dem Titel »Die Lösung des hethitischen Problems – ein vorläufiger Bericht«. Dabei ordnete er das Hethitische den indoeuropäischen Sprachen zu. Dies belächelten viele seiner Kollegen, aber als eher dubiose Theorie. Im Dezember 1915 hieß es in den Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft, dem Hauptorgan der Gesellschaft, über Hrosnys Ausführungen, Zitat,
»Dass an seinen Aufstellungen noch vieles problematisch ist, weiß er selbst am besten. Dass ihm aber der große Wurf im Ganzen geglückt ist, kann nicht mehr bezweifelt werden. Von welcher Tragweite seine Entdeckung ist, aber auch wie verwickelt die Probleme sind, die sich jetzt innerhalb des ganzen Umkreises der vorderasiatischen, speziell der kleinasiatischen Völker und Sprachen erheben, hat Herr Professor Eduard Meyer in seinen einführenden Worten, die Hrosnys Aufsatz vorausgehend, dargelegt.
Der Ägyptologe und Altorientalist Eduard Meyer, Zitat,
die Aufgabe, in den Bau der Sprache einzudringen und das Verständnis des Textes durch methodische Arbeit zu erschließen, hat Herr Professor Hrozny im Anschluss an die Abschrift und Bearbeitung der in Konstantinopel liegenden Texte mit glücklichstem Erfolge in Angriff genommen. Eine Nachprüfung der Ergebnisse, zu denen Hrozny gelangt ist, ist selbstverständlich zurzeit völlig ausgeschlossen. Andererseits sind die Ergebnisse, ihre Richtigkeit vorausgesetzt, so epochemachend und von so weittragender Bedeutung, dass es ganz unmöglich ist, die dadurch neu aufgeworfenen Probleme jetzt schon zu übersehen.
Das Hethitische wurde ursprünglich für eine kaukasische Sprache gehalten. Auch eine Verwandtschaft mit dem Georgischen schlossen die Wissenschaftler nicht aus. Der Hethitologin Jana Sochkova zufolge vergingen fast 10 Jahre, bis Hrosnys Theorie über die Einordnung der hethitischen Sprache von der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorbehaltlos aufgenommen wurde.
Jeho kolegové to v první chvíli absolutně nemohli přijmout.
Anfangs konnten sich Hrosnys Kollegen mit seiner revolutionären Hypothese absolut nicht identifizieren. Es gab viele Zweifel und später sogar Kritik. Besser wurde es auch dann nicht, als Hrozny 2 Jahre später seine umfassende Grammatik veröffentlichte. Seine Überzeugung brachte er dabei im Titel des Werkes zum Ausdruck. Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm, ein Entzifferungsversuch. Die Diskussion lief auch danach unverändert weiter. Ab 1922 begann sich eine Gruppe deutscher Wissenschaftler ernsthaft mit den Fragen des Hethitischen zu befassen. 1924 kam man zum Schluss, dass Hrozny allem Anschein nach Recht habe. Bei der nachfolgenden Analyse von neu veröffentlichten Texten, an der sich auch Hrozny selbst mit viel Akribie beteiligte, wurde die Gültigkeit seiner Entzifferung endgültig bestätigt. Im selben Jahr fand in Jena die Tagung deutscher Philologen statt. In ihrem Rahmen wurde ein, wie es hieß, Hethitertag veranstaltet. Die Tagungsteilnehmer, unter ihnen vor allem Orientalisten und Indogermanisten, unterstützten abschließend die These über die indoeuropäische Herkunft des Hethitischen. Die ersten 2 Sätze eines Satzgefüges, die es Betsy Hrozny zu übersetzen gelang, sind in die Geschichte eingegangen. Zur Entzifferung des Originalwortlaus Ninda an esateni vatarma ekuteni nuninda an ekateni vatarma ekuteni war es ein mühsamer Weg. Peter Charvat, Ägyptologe der Prager Karls-Universität.
Vzhledem ke svému mimořádnému filologickému nadání se skutečně pokoušel tam neznámém jazyce.
Der philologisch außerordentlich talentierte Betsy Hrozny wollte durch die Lektüre der in seiner Zeit bekannten Keilschrift die unbekannte Sprache identifizieren. Er befasste sich als erster systematisch mit der Hypothese, dass die Sprache der Hethiter dem indoeuropäischen Sprachstamm zuzuordnen ist. Seine Arbeitsmethode beschrieb er so. Er schaute sich einen Text an, der aus seiner Sicht geeignet für die Entschlüsselung schien, einmal, 10-mal, 50-mal, 100-mal, bis ihm etwas auffiel. Das versuchte er dann mit dem grammatikalischen System einer ihm bekannten Sprache zu beleuchten.
Tedy s nějakým gramatickým systémem nějakého jazyka.
Nach und nach gelang es Hrozný, eine Art Vokabular zusammenzustellen, in dem er einzelne Wörter notierte und zugleich den Kontext, in dem sie verwendet wurden. Mit Hilfe dieses Fundaments konnte er letztlich die zwei Sätze übersetzen, die einem Ritus entstammten. Jetzt werdet ihr das Brot essen, dann werdet ihr das Wasser trinken. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war nie bekannt gewesen, dass es überhaupt ein Hethiterreich gegeben hatte. Dabei galt es um das Jahr 1600 vor Christus nach Ägypten als zweitwichtigste politische Macht im Vorderen Orient. Dank der Entzifferung der Sprache durch Betschi Hrozný konnte die moderne Welt vieles über die im Altertum liegenden Wurzeln der Hethiter erfahren. Peter Charvat.
Dozvěděli jsme se celou řadu věcí o civilizaci, která měla...
Bekannt wurden viele Informationen über eine Zivilisation, die eine gewissermaßen einzigartige Position in der Welt des Altertums einnahm. Sie lebte an der Kreuzung traditioneller Regionen der Keilschriftkultur und Europas. Dadurch kam es zu einer Verschmelzung der aus beiden Richtungen kommenden Kulturströmungen. Viele Schreiber, Gelehrte und Beamte des Hethiterreiches waren gut ausgebildet auf dem Gebiet der mesopotamischen Literatur, die in Keilschrift verfasst war. Zugleich kannten sie auch viele Traditionen, die mit indoeuropäischen Kulturströmungen verknüpft waren. In ihrer Literatur bestehen aber auch gewisse Vorformen konkreter Themen, die man zum Beispiel aus der griechischen Klassik kennt. Erinnert sei an Troja, die bedeutendste Stadt, die auf den Fundamenten der hethitischen Kultur erwuchs. Die Vorgängerstadt Vilusa war ein wichtiges Zentrum der hethitischen Welt gewesen.
Jak se nazývala, byla pevnou součástí chetického světa.
In der Zwischenkriegszeit entwickelte sich Hroznys berufliche Karriere weiterhin erfolgreich. Anfang 1919 wurde er zum Professor für Keilschrift und altorientalische Geschichte an der Karls-Universität ernannt. Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit widmete er sich auch eifrig der Popularisierung der Erkenntnisse im Bereich der Orientalistik. Er publizierte in tschechischer, deutscher, englischer sowie französischer Sprache und pflegte Kontakte mit einer Reihe ausländischer Universitäten. Hrozný verstand sich gerne auch als Archäologe und nahm an einigen Expeditionen nach Syrien und Anatolien teil. Vor der Schließung der tschechischen Hochschulen durch die deutsche Besatzungsmacht bekleidete er das Amt des Rektors der Karls-Universität. Als die Nazis am 17. November 1939 tschechische Studenten verhafteten, konnte er durch sein mutiges Auftreten einigen das Leben retten. Der Begründer des Wissenschaftszweiges Hethitologie starb am 12. Dezember 1952 in Prag.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks.